Unser Thema heute ist das Fundament. Und zum Thema Fundament haben Menschen schon kluge Dinge gesagt. Ich beginne mal mit dem Naheliegenden. Die Grundlage ist das Fundament der Basis, hat der Architekt Le Corbusier gesagt. Oder ein bisschen weniger naheliegend, dafür sehr vorausschauend: Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament verweilen. Das hat der Komponist Anton Bruckner gesagt. Oder noch ein bisschen näherliegender, existenziell: Eine gute Küche ist das Fundament allen Glückes. Das hat der französische Meisterkoch Escoffier gesagt. Jetzt also, heute ist also das Thema Fundament Bibel. Untertitel: Die Bibel ist der Maßstab und prägend für mein Leben. Jetzt könnte man fragen, wozu sollen wir uns eigentlich so genau festlegen auf ein bestimmtes Fundament? Wenn man sich auf so ein Fundament festlegt, wird man da nicht festgelegt? Meine Antwort hat zwei Teile. Der erste Teil: Es ist schon wichtig, dass wir für uns klar haben, für uns klären, was wir glauben, so dass es uns nicht geht, so wie dem Mann, von dem ich mal gehört habe, wie man so sagt. Ich habe mal gehört von einem Mann, der kommt aus einem Gottesdienst, aus der Kirche. Vor der Kirche steht ein Kamerateam, ein Fernsehteam, hält die Kamera auf ihn und ein Mikrofon wird ihm unter die Nase gehalten und er wird gefragt: Was genau glauben Sie eigentlich? Und der Mann sagt: Ich glaube das, was meine Kirche glaubt. Ja, und was glaubt Ihre Kirche? Meine Kirche glaubt das, was ich glaube. Ja, und was glauben Sie beide? Na, das ist natürlich einfach, sagt der Mann. Wir beide glauben natürlich das Gleiche. Also, das ist wichtig, dass wir für uns klären, dass wir für uns klar haben, was wir glauben. Der zweite Teil der Antwort: Weil das eben nur scheinbar selbstverständlich ist. So viele Christen sagen: Ja, das ist doch klar, was wir glauben. Ist doch klar, zum Beispiel, dass Jesus Gottes Sohn ist. Sowas ist scheinbar selbstverständlich, bis andere es in Frage stellen. Dann merkt man, für andere ist das möglicherweise gar nicht so selbstverständlich. Das, was uns selbstverständlich ist, ist es für andere gar nicht. Deswegen müssen wir es für uns klären. Und genauso haben auch die großen Glaubensbekenntnisse in der Geschichte der Christenheit funktioniert und funktionieren sie noch heute. Nämlich, dass etwas geklärt wird, etwas klargestellt wird, gerade weil es in einer bestimmten historischen Situation in Frage gestellt wird. Also in der Auseinandersetzung mit Missverständnissen, auch Fehlformen von Christsein, hat die Christenheit immer wieder gesagt: Nee, das glauben wir und das glauben wir nicht. Also die Auseinandersetzung, die Debatte hilft uns klarzustellen: Okay, nee, das glauben wir, aber ganz bestimmte Dinge glauben wir nicht. Deswegen heißt es in den Werten des Christustreff auch, Zitat: Der Christustreff versteht sich als ökumenische Gemeinschaft in Anbindung an die evangelische Kirche. Die altkirchlichen und die reformatorischen Bekenntnisse sind für uns verbindlich. Wir stehen auf der Basis der evangelischen Allianz und schätzen die Barmer theologische Erklärung von 1934 und die Lausanner Bewegung, zuletzt niedergelegt in der Kapstadt-Verpflichtung von 2010, als wegweisend. Jetzt holen wir mal alle tief Luft. Jetzt könnte man über alle diese Bekenntnisse viele Wochen referieren. Keine Sorge, mache ich nicht. Was allerdings in all diesen Bekenntnissen zu finden ist, ist die Grundüberzeugung: Das, was wir glauben, das speist sich nicht einfach nur aus unserer Erfahrung. Es ist nicht einfach nur Erfahrungssache. Denn Erfahrungen können sehr wechselhaft sein. Und es ist übrigens auch nicht einfach das Ergebnis einer Mehrheitsentscheidung. Es ist nicht so, dass wir abstimmen: Okay, das glauben wir und das glauben wir nicht. Sondern das, was wir glauben, das beziehen wir aus der Bibel. Wir glauben, dass Gott durch die Bibel spricht und wir glauben, dass diese Bibel deswegen zutiefst vertrauenswürdig ist, unser Vertrauen wert ist. Das ist all diesen alten und neuen Bekenntnissen gemeinsam. Was wir glauben, beziehen wir aus der Bibel und wir glauben, Gott spricht durch sie und sie ist zutiefst vertrauenswürdig. Aber Moment mal, sagen an dieser Stelle manche Menschen: Entschuldige mal, aber es geht uns doch gar nicht zuerst um die Bibel, es geht doch um Jesus. Ich meine, wir beten ja nicht ein Buch an, sondern einen menschgewordenen Gott. Und das stimmt. Der Inhalt unseres Glaubens, der zentrale Inhalt, ist genau diese Person, von der wir glauben, Gott ist in die Mensch geworden. Diese Person, Jesus. Und deswegen heißen wir auch nicht Bibeltreff, sondern Christustreff. Wir glauben an diese Person, aber wir glauben auch, dass wir verlässliche Informationen über diese Person nur aus der Bibel bekommen. Denn was wäre die Alternative? wenn wir das, was wir über Jesus wissen, nicht aus der Bibel beziehen. Die Alternative wäre erstens, dass wir allein mit uns sind und mit unseren Erfahrungen von Gott, von Jesus. Und manche davon sind sehr schön und frohmachend. Und manches von dem, was wir zu erfahren glauben, was wir uns so zusammenreimen, ist manchmal auch verstörend und irreführend. Das wäre die Alternative, dass wir allein sind mit uns und unseren Erfahrungen. Und zweitens, wir wären ansonsten allein mit den Jesusbildern unserer Zeit und unserer Kultur. Und Jesus ist ja hoch im Kurs. Alle möglichen Leute schreiben Jesus auf ihre Fahnen. Aber welchen Jesus meinen wir eigentlich? Meinen wir den Jesus der Bibel, Alten und Neuen Testamentes? Oder meinen wir den Jesus, den sich die religiöse Rechte in den USA auf ihre Flaggen geschrieben hat, als sie das Kapitol gestürmt hat? Ist das wirklich ein und dieselbe Person? Das meinen wir doch wohl nicht, oder? Wir meinen nicht einen nationalistischen, heldischen Jesus. Wir meinen den Jesus der Bibel. Und wir meinen wahrscheinlich doch auch nicht den Jesus, von dem man in den Esoterik-Ecken in Buchhandlungen lesen kann, der nur so eine Chiffre ist für entdecke das Göttliche in dir selbst. So viele Leute reden von Jesus. Welchen Jesus meinen die eigentlich? Wenn wir uns aus der Bibel auf die Bibel beziehen, dann sind wir davor gefeit, diesen Jesusbildern zu folgen. Und das Interessante ist, Jesus selbst hat von der Heiligen Schrift eine ausgesprochen hohe Meinung. Ich lese aus der Bergpredigt, Matthäus 5. Da sagt Jesus in Vers 17, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Natürlich redet hier Jesus nicht von der Bibel, auch schon gar nicht vom Neuen Testament, das wurde ja gerade erst geschrieben. Er redet vom Gesetz und den Propheten, das war aber damals so der Standardbegriff, das Fachwort für Gottes Wort, wie er es im Alten Bund gesprochen hat, Sammelbegriff für Gottes Wort. Und er sagt zu diesem Wort Gottes seiner Zeit, ich bin nicht gekommen, um das abzuschaffen. Und damit haben diese vielen Tausenden von Menschen, die ihm da gelauscht haben, auf diesem Berg, auf der Bergpredigt, die da atemlos an seinen Lippen hingen, tagelang gewandert waren, um ihn zu hören, die sich interessiert haben für alles, was er denkt und sagt, damit haben die vielleicht gar nicht gerechnet. Damit haben die vielleicht gar nicht gerechnet, weil Jesus sonst immer so nett wirkte und so umgänglich. Und man hatte den Eindruck, der lässt auch mal fünfe gerade sein, so wie er mit dem Sabbat umgeht, ganz menschenfreundlich. Was sagt er eigentlich zum Wort Gottes? Und er sagt, ich bin nicht gekommen, um das alles abzuschaffen. Ich bin gekommen, zu erfüllen. Und hören wir mal genau hin. Erfüllen ist mehr als nur beibehalten, sondern eben erfüllen. Was meint er damit? Ich glaube, dass er damit auch wieder mindestens zweierlei meint. Erstens meint er, Jesus, ist der eine, der dieses Gesetz Gottes, diese Maßstäbe Gottes tatsächlich vollständig mit seinem Leben abdeckt. Er tut, was er sagt und er tut, was er glaubt. Und das war für die Menschen seiner Zeit und das ist für die Menschen seitdem völlig verblüffend, dass wir da diese eine Person haben, bei der Reden und Tun übereinstimmen. Klammer auf, wenn wir als christliche Gemeinschaft die Menschen unserer Umgebung wirklich beeindrucken und einladen wollen, fangen wir doch einfach mal damit an. Das, was wir reden, deckt sich mit dem, was wir tun. Verblüffender kann man als Christ gar nicht sein. Und das passiert hoffentlich, wenn wir bei Jesus in die Schule gehen. Klammer zu. Das ist der erste Aspekt. Erfüllen heißt, Jesus setzt das selbst tatsächlich vollständig um. Und der zweite Aspekt ist, dieser Jesus weiß schon, dass er die Forderungen des Gesetzes erfüllen wird, dadurch, dass er ans Kreuz geht. Er geht bis ans Kreuz, um die gerechtfertigten Forderungen, so wie Gott sich eigentlich menschliches Leben denkt, an seinem eigenen Leben einzulösen und all die Konsequenzen, all der Schuld auf sich selber zu nehmen. Alles das, was im menschlichen Leben schiefgegangen ist, wo Menschen wie wir diesen Maßstäben nicht gerecht geworden sind und wo sie die Konsequenzen eines solchen Lebens erleiden müssen. All diese Konsequenzen, diese Dunkelheit, all das nimmt Jesus auf sich selbst. In Römer 10 heißt es, Christus ist das Ende des Gesetzes, wer an den glaubt, ist gerecht. Im Griechischen wörtlich übersetzt müsste man sagen, Christus ist das Ziel des Gesetzes. Telos. Christus ist das Ziel. Er erfüllt das Gesetz. Das ganze Gesetz Gottes läuft auf ihn hinaus. Und Jesus muss das in diesem Moment schon geahnt haben, als er sagt, ich bin nicht gekommen abzuschaffen, außer Kraft zu setzen, sondern zu erfüllen. Das Gesetz, also das Wort Gottes im Alten Testament, auch im Neuen Testament, ist also kein Selbstzweck. Es hat ein Ziel. Das heißt aber nicht, dass unser Umgang mit dem Wort Gottes beliebig wäre. Ich lese die nächsten Verse, Vers 18 und Vers 19. Jesus sagt, denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wer darum eines dieser Gebote, und wäre es das geringste, für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinn lehrt, der gilt im Himmelreich als der geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Entschuldige mal, sagen an dieser Stelle vielleicht manche Menschen, Jesus sagt, kein einziger Buchstabe soll in Frage gestellt werden. Aber entschuldige mal, also wenn man sich mal so die Bibel anschaut, da gibt es doch sehr, sehr viele Buchstaben. Und zwar vor allem gibt es da, vor allem im Alten Testament, sehr viele Buchstaben, bei denen wir ehrlicherweise sagen müssen, also so allzu viel sagen die mir nicht. Und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, wie ich die in meinem Alter umsetzen soll, wenn da zum Beispiel im Alten Testament von Speisevorschriften die Rede ist oder von Opfervorschriften oder Reinheitsritualen. Ich meine, wer von uns hält sich denn an sowas? Sind das auch Buchstaben, die weiterhin gelten? Das stimmt. All das steht in der Bibel und all das beherzigen wir nicht mit unserem Verhalten. Allerdings mit gutem Grund, weil es bereits innerhalb der Bibel relativiert wird. Im Neuen Testament. Diskutiert die frühe Christenheit darüber, wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn nicht nur Juden, also Menschen jüdischen Glaubens, jüdischer Herkunft zum Glauben an den Messias Jesus kommen, sondern auch Nicht-Juden, Heiden, die nicht im jüdischen Glauben aufgewachsen sind, die nicht beschnitten sind, die sich nicht an all diese Reinheitsvorschriften halten, müssen die erst sich beschneiden lassen und dann all das auch umsetzen, bevor sie an Jesus glauben dürfen. Das war eine der zentralen Streitfragen des Neuen Testamentes. Und wir können nachlesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 15, vor allem, wie die frühe Christenheit unter der Führung des Heiligen Geistes sich durchringt zu der Entscheidung, nein, wir verlangen das von all diesen Menschen nicht, dass sie sich erst beschneiden lassen und all diese Vorschriften einhalten. Deswegen, weil es innerhalb der Bibel, innerhalb des Wortes Gottes eine Gewährleistung dafür gibt, dass diese Vorschriften für uns nicht gelten, deswegen richten wir uns nicht danach. Nicht, weil wir sagen, ist doch egal oder ist halt beliebig, sondern weil innerhalb der Bibel dazu eine Erklärung zu finden ist. Anderes dagegen in der Bibel gilt durchgängig. Und da werden wir keine abweichende Lesart feststellen. Zum Beispiel findet sich in der ganzen Bibel die Überzeugung, dass es einen himmelweiten Unterschied zwischen Gott und Mensch gibt. Ich habe zu Weihnachten eine Weihnachtsbotschaft von einer Pfarrerin bekommen, die fand ich ganz gewitzt. Die lautete, es gibt zwei gute Nachrichten. Erstens, es gibt Gott. Zweitens, du bist es nicht. Das fand ich eigentlich ganz nett, ja. Es gibt einen himmelweiten Unterschied zwischen Gott und Mensch. Das zieht sich durch die ganze Bibel. Oder es zieht sich durch die ganze Bibel die Überzeugung, dass wir Menschen uns das Heil nicht verdienen können. Wir sind zwar aufgerufen, Gottes Heiligkeit zu entsprechen, aber wir können uns nicht vor Gott hinstellen und sagen, jetzt musst du aber, weil ich doch so konsequent gewesen bin. Das zieht sich durch die ganze Bibel, dass Menschen das nicht können. Oder es zieht sich durch die ganze Bibel, dass der Mensch zu Gottes Ebenbild geschaffen ist. Wertvoll, als Mann und Frau zu Gottes Ebenbild geschaffen. Und es zieht sich durch die ganze Bibel, zum Beispiel die Überzeugung, dass Wohlstand zwar erlaubt ist, aber ziemlich riskant. Reichtum hat eine magnetische Kraft und kann von Gott ablenken, kann eigensüchtig machen. Das ist eine Warnung, die findet sich in der ganzen Bibel. Und ja, natürlich findet sich in der ganzen Bibel eine recht eindeutige Auskunft darüber, wie Gott sich gelebte Sexualität denkt. Da gibt es in der Bibel keine abweichende Position, auch nicht bei Jesus. Soweit zu den vielen Buchstaben. Was heißt das nun für uns? Heißt das, dass, wenn wir die ganze Bibel ernst nehmen, dass wir dann möglichst viel mit der Bibel wedeln sollten und möglichst häufig und lautstark anderen zeigen sollten, wie falsch sie doch liegen. Ich erinnere mich an die ersten Semester meines Theologiestudiums. Da habe ich in einem Theologiestudierendenwohnheim gewohnt. In der Wohnheimküche an der Wand hing eine Karikatur, wo ein Pfarrervater seinem Theologiestudenten Sohn eine Narbe zeigt an seiner Schulter. Und er sagt zu seinem Sohn, diese Narbe habe ich bekommen, als wir uns im theologischen Seminar über die Tauffrage gestritten haben. Also das ist wahrscheinlich nicht gemeint, dass wir so mit der Bibel wedeln, so rechthaberisch. Es ist wenig sympathisch und es ist auch übrigens nicht das, was Jesus hier meint. Jedenfalls, wenn wir uns den nächsten Vers anschauen, Vers 20, da sagt Jesus, denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Ups. Wobei die Pharisäer zur Zeit von Jesus so schlecht gar nicht waren. Da darf man sich nicht auf zu simple Zerrbilder einlassen, als ob das alles nur ganz schlimme Heuchler gewesen waren. Die haben das schon ernst gemeint. Die wären für uns wahrscheinlich ziemlich beeindruckend gewesen, in ihrem Versuch, ganz konsequent nach Gottes Willen zu leben. Die waren ehrlich bemüht. Und trotzdem, sagt Jesus, trotzdem, das reicht nicht. Das reicht nicht. Eure Gerechtigkeit muss noch besser sein. Und wir und die Jünger und Christen aller Zeiten fragen, ja, aber bitte mal, entschuldige, Jesus, was reicht denn dann? Was ist denn ausreichend? Und dann in den nächsten Versen der Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, entwirft Jesus ein großartiges Programm, wie ein Leben nach Gottes Geschmack aussieht. Da sagt er zum Beispiel sinngemäß, ich weiß, eure Tradition, eure Intuition sagen euch, du sollst deinen Freund lieben und deinen Feind hassen. Ich sage euch, das kann jeder. Fangt doch mal an, eure Feinde zu lieben. Haltet die andere Wange hin. Das ist schwierig. Oder er sagt sinngemäß, ich weiß, ihr habt euch daran gewöhnt, das mit der Wahrhaftigkeit nicht so genau zu nehmen. Und nur dann, wenn ihr sagt, ich schwöre, dann meint ihr es ernst. Wie wäre es denn, wenn ihr ab jetzt einfach immer dann, wenn ihr Ja sagt, auch Ja meint. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Was darüber ist, ist von übel. Was wäre das für eine Gemeinschaft, wo man sich auf das Ja und das Nein eines Menschen wirklich verlassen könnte? Was für ein großartiges Programm. Eigentlich eine Überforderung. Was reicht denn dann? Der gleiche Jesus sagt ein paar Kapitel später, auch im Matthäus-Evangelium, es reicht ja auch nicht. Nichts, was ihr Menschen tun, reicht. Da kommen ein paar Kinder auf ihn zu, gerade als er mit den Jüngern schöne theologische Gespräche führt. Sie rennen auf ihn zu und stören die ganze Veranstaltung und die Jünger wollen sie schon wegschicken und sagen, lasst uns mal in Ruhe, morgen machen wir einen Familiengottesdienst, aber heute bitte nicht. Und Jesus sagt, nein, lasst die Kinder mal zu mir kommen. Wehret ihnen nicht, denn ihnen gehört die Wirklichkeit Gottes. Und dann stellt er ein Kind in ihre Mitte und sagt, das ist euer Vorbild. Wenn ihr das Himmelreich nicht annehmt wie ein Kind, kommt ihr nicht hinein. Klammer auf, denn aus eigener Kraft, aufgrund unserer eigenen Gerechtigkeit, aufgrund dessen, was wir selber tun, kommen wir tatsächlich nicht rein. Aber wenn wir es annehmen wie ein Kind, dann. Das heißt, die ganze Sache mit Jesus, sie bleibt ein Geschenk, dass wir glauben dürfen, dass Gott uns gnädig ist, dass er uns liebt. Das bleibt ein Geschenk und wir können uns nie und nimmer irgendetwas darauf einbilden. Das heißt, eigentlich bedeutet der Satz, ich bin Christ, genauso viel wie der Satz, ich habe es nötig. Ich habe das nötig. Ich kann nicht aus eigener Kraft vor Gott gerecht sein. Ich habe das nötig. Ich weiß um meine Bedürftigkeit. Das ist die erste Wirkung eines richtigen Schriftverständnisses. Versteht ihr? Die rechte Lehre ist nicht ein Werkzeug zum Recht haben, sondern ein Rettungsseil zu Gottes Gerechtigkeit. Die rechte Lehre ist nicht ein Werkzeug zum Recht haben, sondern unser Rettungsseil zu Gottes Gerechtigkeit. Deswegen ist es so wichtig, klarzustellen, dass wir ganz bestimmte Dinge glauben und andere nicht. Weil es darum geht, davon leben wir. Auf diesem Fundament stehen wir. Und dafür bin ich dankbar. Und wenn ihr dafür auch dankbar seid, für dieses gute, heilmachende Wort Gottes, dann stimmt doch ein vor euren Geräten oder auch hier im Christhaus, indem ihr sagt, Amen.